für die Predigt genommen. Und man könnte den Text jetzt lesen. Ich hätte jemand fragen können, den Text zu lesen. Wir wollen heute mal was Neues ausprobieren. Und zwar gibt es eine YouTuberin, die auf Deutsch die Texte vertont und den Psalmen oder verschiedene Psalmen einfach singt. Wir probieren das mal aus, mal schauen, wie das so ankommt. Ihr dürft also jetzt auf Psalm 139 hören. Das ist der Text nach der Schlachterübersetzung, falls jemand noch in seiner Bibel mitlesen möchte oder auf Bibelsurfer. Psalm 139 zunächst mal.
Erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Immer noch bei dir. Ach, wollest du, oh Gott, den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand. ganze Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich herhassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachen. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg.
Ja, der Psalm 139 in seiner vollen Länge gesungen. Ganz viele wertvolle Aspekte in diesen 24 Versen. Ich möchte heute einen Fokus wirklich nur auf eine Tatsache richten. Es gäbe, denke ich, unendlich viel zu diesem Psalm zu sagen, aber ich möchte heute den Fokus darauf richten, dass es uns hier, dass die Bibel uns hier einen Gott vorstellt, der sieht, der hört und der versteht. Nicht nur oberflächlich, sondern tief in deinen Gedanken und tief in deinem Herzen drin versteht. Vers 1 heißt: Herr, du erforschst mich und kennst mich. David, der den Psalm geschrieben und verfasst hat, weiß sich von Gott in seinem Tiefsten seiner Seele erkannt. Und das löst bei ihm nicht nur Gefühle von Geborgenheit aus, wie das so manche deutsche Bibelübersetzung vermuten lässt. Dieses Umschließen hier in Vers 5 lässt sich im Hebräischen eher übersetzen mit einengen. David fällt es schwer, mit dieser Erkenntnis zu leben, dass es einen Gott gibt, der einen umschließt von allen Seiten. Das bekennt David nicht zum ersten Mal, zum Beispiel auch hier im Psalm 32, Vers 4 sagt er, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Ist dir der Gedanke auch manchmal unangenehm? Von einem Gott zu wissen, dass es einen Gott geben soll, der von allem bis in die Tiefsten deiner Seele Bescheid weiß. Die positiven Dinge und Gedanken in unserem Leben sind ja kein Problem. Er weiß von unseren Absichten schon im Voraus. Solange sie gut sind, fällt es uns leicht, damit zu leben. Aber er kennt auch dann, weiß er Bescheid, wenn wir nicht gute Absichten haben. Wenn wir ein Verhalten verfolgen, das nicht seinem Willen entspricht. Wenn wir böse Gedanken haben. Von allen Seiten umschließt uns Gottes Hand. Von Augustin stammt folgendes Zitat: Gottes Nähe ist unbegreiflich, weil er mir näher ist als ich mir selbst, mir innerlicher als mein Innerstes. David, wir wissen das hier in dem Psalm, bleibt bei dieser Einengung aber auch nicht stehen. Vers 6 sagt er, es ist ein unfassbares Wunder, diese Erkenntnis für mich. Es ist ein erstaunliches, positives Geheimnis, was mir hier bewusst wird. Vers 7, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Diese Fragen lösen bei David so ein bisschen jetzt ein Kopfkino aus. Wenn man an die höchste Höhe dieser Erde gehen würde, zum höchsten Himmel aufsteigen könnte, Vers 8, wäre es da nicht möglich, Gott loszuwerden? Aber im Himmel ist er erst recht gegenwärtig. Bietet vielleicht die tiefste Tiefe bei den Toten eine Zuflucht vor Gott? David schiebt auch den Gedanken wieder von sich. Ja, selbst wenn man mit Lichtgeschwindigkeit zum Ende der Welt, mit den Flügeln der Morgenröte, ans äußerste Meer fliehen könnte, so wären wir dort auch nicht sicher vor Gottes Zugriff auf uns. Nicht einmal die Finsternis wäre imstande, einen Menschen vor Gott zu verbergen. Vers 12, ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Den Raum der Gegenwart Gottes kann niemand verlassen. In den nächsten Versen wird David positiver, er stimmt ein in den Lobpreis. Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Also dieser Gedanke von diesem Gekanntsein, gesehen werden, gehört werden, schon immer geliebt sein, löst in ihm auch Lobpreis aus. David wird sich bewusst, dass es Gott ist, der ihn gemacht hat, der ihn schon gesehen hat, bevor er überhaupt geboren war. In Vers 13 heißt es, dass er die Nieren gebildet hat. In der alttestamentlichen Vorstellung waren die Nieren der Sitz der Gemütsbewegungen. Was David hier zur Besinnung bringt, ist die Überlegung, ich bin doch von Gott gemacht, so geschaffen, wie ich bin, mit allen Gemütsbewegungen, mit allen Gedanken, die in mir vorkommen. Ich komme in seinem Plan vor, er möchte mit mir ans Ziel kommen, deshalb lässt er mich auch nicht einfach laufen. Sogar meine Lebenszeit ist bei ihm aufgeschrieben, Vers 16. David kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er kann nur noch danken und anbeten. Anstatt vor Gott davonzulaufen, landet er mitten in der Gegenwart und mitten in der Anbetung Gottes. Es würde eh keinen Sinn machen, die Höhe, die Tiefe, die Weite oder die Dunkelheit sind keine Option. Ich möchte gern diesen Psalm, der ja aus Davids Perspektive geschrieben ist und auf Gott schaut, jetzt in dem zweiten Teil der Predigt umkehren und werde versuchen, aus Gottes Sicht, aus seinem Blickwinkel, den er vielleicht auch auf uns hat, den er auf dich und mich ganz persönlich hat, zu richten. Wie das aussehen könnte, was Gott eventuell sagen würde, wenn er uns anschaut. Gott sieht in seiner Schöpferliebe jeden von uns mit einem bestimmten Blick an. Wenn du Gott aufsuchst und ihm für etwas danken willst, wenn du ihn aufsuchst, um Hilfe von ihm zu erbitten, wenn du ihn aufsuchst, ihn anzuklagen, wenn du ihn aufsuchst in deiner dunkelsten Stunde, weil du keinen anderen Ausweg mehr hast, wenn du Gott aufsuchst, um ihm dein Leid zu klagen, dann sieht er dich und schaut nicht weg. Dann hört er dich und hält sich nicht die Ohren zu. Und dabei bleibt Gottes Wort ja nicht stehen. Wir befinden uns bis jetzt nur im Alten Testament. Im Kontext vom Neuen Testament kommt zu dieser Schöpferliebe Gottes noch die Retterliebe Gottes hinzu. Matthäus 11, Vers 28 und bis 30, da sagt Jesus selbst, kommt her zu mir. Das ist die Aufforderung, die Jesus bereithält hier in diesem Text. Alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Blick der Schöpferliebe Gottes, wie wir es hier im Psalm 139 sehen und wie er deutlich wird, wird hier durch Jesus Christus erweitert um diese allumfassende Retterliebe Gottes. Ich möchte gern dieses Experiment mit euch wagen, und jeder, der dazu, wer das möchte, das ist natürlich freiwillig, darf sich darauf einlassen. Ich möchte euch einladen, euch mal eine Lebenssituation zu überlegen, die in eure Gedanken zu bringen, die ihr vielleicht als ungelöst erlebt. Eine Situation, die ihr konflikthaft erlebt. Ein Problem, das euch beschäftigt so seid. Eine Situation, die einfach schwierig ist. Ungelöst, was meint es? Vielleicht eine Situation, wo da noch ein Schmerz ist, wo du noch auf etwas herumkaust, auf einem Problem, da wo noch eine Erklärung aussteht. Vielleicht auch eine Situation, vor der du Angst hast, etwas, wo du vor dir herschiebst. Wenn du möchtest, nimm dir doch eine kurze Zeit und wähle so eine Situation aus. Das Experiment soll sein, dass wir Gott auf diese Situation schauen lassen von Psalm 139 her. Es darf gedanklich sein, dass du die Situation präsent hast. Vielleicht spürst du aber auch in deinem Herzen das ein oder andere Gefühl, das damit verbunden ist. Ich denke, das darf da sein. Die Belastung, die damit einhergeht, die Angst, der Ärger. Schau, und Jesus bietet dir heute Morgen an, komm her zu mir, als mühselig und beladener. Ich will dir Ruhe geben. Vielleicht gehörst du zu diesen mühseligen und beladenen. Dann möchte ich dich einladen, dich darauf einzulassen. Wenn du heute Morgen da bist und das gar nicht verspürst, mühselig und beladen zu sein, das kann es auch geben, dann möchte ich dich einfach einladen, vielleicht im Stillen für diejenigen zu beten, die heute Morgen hier sitzen und von sich doch auch behaupten müssen, im tiefsten Inneren, sie sind solche Beladenen. Du darfst mit dem, was für dich in dieser Situation bedeutsam ist, zu Jesus kommen. Er kennt dich ja schon, bevor du überhaupt geboren warst. Du musst Jesus Christus nichts vorenthalten. Er kennt dein Sitzen, er kennt dein Aufstehen, er kennt deine Gedanken schon von fern. Gott sieht dich. Er spricht: Meine Augen sahen dich schon, als dein Leben im Leib deiner Mutter entstand. Ich sehe dich, wie du vor deinem großen Berg stehst. Ich sehe dein Alleinsein. Ich sehe vielleicht auch deine Auswegslosigkeit. Ich sehe auch deine geballten Fäuste. Ich sehe, wie die Angst dich im Griff hat. Ich sehe, wie die ganze Last auf deiner Brust drückt und dir den Atem nimmt. Ich höre dich. Gott, der hat das Schreien seines Volkes gehört und berief damals Mose. Jesus hört den Verbrecher am Kreuz und spricht ihm zu: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was hört Gott wohl von dir? Welcher innere Schrei, welche plagende Frage? Gott spricht: Noch ehe dir ein Wort über die Lippen kommt, weiß ich es schon genau. Ich höre dein Schreien, ich höre, wie du verzagt bist, ich höre deine plagende Frage. Ich höre sehr wohl, wie verzweifelt du bist. Ich höre, wie du sagst, ich wünsche mir, all das wäre doch schon vorbei. Ich höre, wie du resigniert sagst, es ist doch wie immer. Ich höre auch deine Zweifel an meiner Güte. Mach dir aber auch jetzt bewusst, was Gott schon über dich weiß. Gott ist mit all deinen Wegen vertraut. Mach dir auch bewusst, was du über die Leiden von Jesus weißt. Vielleicht hilft Jesaja 53, Vers 3 bis 5 dazu. Dort sagt Gott über seinen Sohn: Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünde gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Striemen sind wir geheilt. Gott sieht nicht nur, er hört nicht nur, sondern er versteht dich. Gott versteht deine konflikthafte Situation sehr gut. Er hat das alles selbst durchlebt. Gott sagt, ich fühle deine Not, die tatsächliche Größe, schwere Belastung deiner Situation. Ich verstehe es, wie es dich lähmt und fast in die Knie zwingt. Ich verstehe dein Leiden. Gott hat dich aber auch wunderbar geschaffen. Seine Werke sind wunderbar, heißt es im Psalm 139. Gott spricht: Von allen Seiten umschließe ich dich und lege deine Hand auf dich. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich schon immer geliebt. Ich war es auch, der dich zur Kindschaft berufen hat. Du darfst jetzt Sohn, Tochter sein, zu mir kommen als dieses Kind, weil ich neben deiner konflikthaften Situation auch die Würde sehe, die ich dir als Geschöpf, aber auch als Sohn und Tochter verliehen habe. Ich habe dir schon oft Kraft geschenkt und ich werde es wieder tun. Darin bin ich treu. Ich stehe dir zur Seite. Mein Heiliger Geist ist mit dir und wird dich leiten. Auch wenn die Situation schwierig sein mag, ich leite dich dadurch. Weil du mein geliebtes Kind bist, bleib nicht in der Lähmung, bleib da nicht stehen, sondern nutze die Situation und gehe in meiner Hilfe, in meiner Kraft. Und ich erforsche dich und ich erkenne dich, was in deinem Herzen vorgeht. Ich prüfe dich und erkenne deine Gedanken. So oder so ähnlich würde Gott vielleicht auf deine Situation reagieren. Und ich glaube, dass er das tatsächlich auch tut. Die Gedanken prüft, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man sich vielleicht auf dem Holzweg befindet. Das ist auch das, was David am Ende von diesem Psalm betet. Lass uns noch die letzten Verse anschauen. Die kommen vielleicht im ersten Blick ein etwas bisschen schräg daher. Ich habe das vielleicht auch in dem Lied gemerkt, so der Text verändert sich. David kommt aus dem Erstaunen und dem Lobpreis gar nicht mehr heraus. Wie kann jetzt ein Mensch, der Gott so erfahren hat, der von Gott weiß, dass man ihm so nah sein kann und begegnen kann mit solchen Hassgedanken jetzt erfüllt sein. Vers 22. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Wie passt dieses aggressive Bitten zur Erkenntnis, dass jeder Mensch eine besondere Schöpfung von Gott ist? In seinem Erstaunen und in seinem Lobpreis will sich David ganz auf die Seite von Gott stellen. Gottes Feinde sollen auch seine Feinde sein. Dass die Heiligkeit von Gott von anderen missachtet wird, das lässt ihn nicht kalt. Und er weiß offensichtlich, seine Dankbarkeit gegenüber Gott nicht anders auszudrücken, als diese Worte auszusprechen. David ist sich in seinen Gedanken und seiner Gefühlswelt vielleicht aber auch nicht ganz sicher. Das zeigt vor allem der Schluss vom Psalm, wenn er fragt und bittet, dass Gott doch erkennt, welche Gedanken er hat. Jetzt möchte er, dass Gott prüft, ob er in dieser Sache auf dem richtigen Weg ist. Ich möchte am Schluss so ein bisschen nochmal den Sack zusammenbinden. Indem David über sein Leben nachdenkt, fühlt er sich von Gott in den Tiefen seiner Seele, seines Wesens durchschaut. Er empfindet diesen Zustand nicht nur als schön, sondern auch als einengend. Er möchte ihn am liebsten durch die Flucht beenden. Aber alle Möglichkeiten, die er dort aufzählt, die er überlegt, erweisen sich als Illusion, weil kein Mensch dem allgegenwärtigen Gott entkommen kann. Und schließlich besinnt sich David darauf, dass er selbst dieses wunderbare Geschöpf ist, das der Schöpfer ihn gewollt hat. Er kommt zu Gott, findet dort Trost und Geborgenheit. Dort wird er gesehen, dort wird er gehört und dort wird er verstanden. Es ist, als würde Gott, wenn wir uns ihm zuwenden, egal mit welcher Situation, als erstes eine Sache mit uns klären wollen. Du kannst deinen Namen einsetzen. Du, Tobias, ich sehe dich. Ich habe dich schon immer gesehen, bevor du geboren warst. Ich habe dich wunderbar geschaffen, ich wollte dich so. Ja, ich sehe deine Schwächen, dein Versagen, dein Unvermögen, deine Gedanken und Gefühle. Ich halte das aus, ich verstehe das. Und trotzdem oder erst recht liebe ich dich, weil du mein geliebtes Kind bist. Bevor irgendetwas anderes wir miteinander klären, möchte ich, dass du in dieser Erkenntnis wächst, dass ich dich zuerst geliebt habe. Und meine Liebe äußert sich darin, dass ich dich sehe, dass ich dich höre, dass ich dich verstehe, dass ich in der Lage bin, dich zuzurüsten, dass ich in der Lage bin, dich auch zu senden in die Situation, dass du nicht da stehen bleibst, wo du jetzt bist. Ich möchte beten. Jesus, für den einen oder anderen von uns mag es vielleicht als unangenehm erscheinen, diesem Gott, der uns vorgestellt wird in der Bibel, so nahe zu kommen. Ja, so, dass man diese Nähe schon fast nicht aushalten kann. Und ich möchte dich bitten, dass du in unseren Herzen wirkst und bewirkst, dass wir nicht bei diesem unangenehmen Gefühl stehen bleiben, sondern durchdringen, so wie das David geschafft hat, und das wirklich als eine Geborgenheit, als das Bessere, ja, als ein Riesengeschenk erleben dürfen, dass du uns so nahe kommst. Weil du eben der Gott bist, der uns geschaffen hat, der uns kennt, der uns durch und durch kennt. Herr, ich möchte dich bitten, dass dieser Gedanke, dieses Verstehen, diese Erkenntnis von dir dass du mit uns gehen möchtest, dass du vor allem erstmal siehst und hörst, dass du uns verstehst, dass wir darin wachsen können. Gib du deinen Heiligen Geist dazu, wir brauchen dich, wir brauchen das in unserem Herzen, das ja oft nicht möchte, dass du in uns wirkst, dass wir größere Erkenntnis von dir haben, von deiner Liebe, von deiner Zugewandtheit. Segne uns in dem Vorhaben, schenk uns deinen Frieden, so wie es Jesus das sagt, gib unseren Seelen Ruhe. Amen. Wir dürfen jetzt ein Vortragslied hören, das den Gedanken auch noch